herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Zukunftsmusik. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In den letzten 13 Folgen haben wir euch die 12 regionalen Zukunftszentren und das Haus der Selbstständigen anhand konkreter Praxisbeispiele aus Unternehmen vorgestellt. Ab jetzt wollen wir unseren Blick etwas erweitern. Wir sprechen weiterhin über die Zukunft der Arbeit, fokussieren uns aber auf neue Themen, die wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und diskutieren werden. Mit dabei ist wieder meine geschätzte Kollegin Tanja. Hallo Tanja.
Hallo Martin.
Tanja, wir sind ja heute im Saarland unterwegs und kleine Schätzfrage für dich als Berlinerin. Welches Bundesland hat mehr Einwohner, das Saarland oder Berlin?
Ui. Also man sagt ja, das Saarland ist das kleinste Bundesland, aber nicht von der Fläche. Also von der Fläche müsste es ja größer, also ist es größer als Berlin. Also würde ich sagen, hat Berlin mehr Einwohner.
Richtig, genau. Berlin knapp 4 Millionen und im Saarland, habe ich zumindest vorhin mal kurz geguckt, sind es ungefähr 1 Million Einwohner, also um einiges größer. Wir schauen heute in unserer Folge, wir wollen danach fragen, wie es in Deutschland die Wirtschaft durch Wissenschaft in Bezug auf die künstliche Intelligenz unterstützt wird. Durch die mediale Aufmerksamkeitsökonomie neigen wir ja oft dazu zu glauben, dass alles, was im Bereich KI passiert, in Amerika oder China stattfindet und nur dort. Dabei haben wir aber in Deutschland viele spannende Orte im Bereich der Forschung und auch der industriellen Anwendung von KI. Und an einem dieser Orte sind wir heute. Wir besuchen virtuell das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI. Von dort ist Dr. Sönke Knoch mit bei uns in der Runde. Sönke ist promovierter Wirtschaftsinformatiker und seit mehr als 10 Jahren am DFKI beschäftigt, an dem auch das regionale Zukunftszentrum Saarland und Rheinland-Pfalz angekoppelt ist, dessen Leitung er innehat. Er forscht zu den Themen Industrie 4.0 und KI in der Arbeitswelt. Hallo Sönke, schön, dass du bei uns in der Zukunftsmusik dabei bist.
Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch.
Sönke, fast bei dir vor der Haustür ist der SV Elversberg in die Bundesliga aufgestiegen. Elversberg hat 7.500 Einwohner und keinen Bahnhof. Das Stadion fasst ungefähr 10.000 Zuschauer. Seid ihr schon angefragt worden, ob ihr das Ticketing oder die Logistik beim SVE verbessern könnt?
Bisher tatsächlich noch nicht, aber ja, das ist ein großes Ereignis hier. Wir haben ja sogar 2 Fußballclubs, aber die Elversberger Fans haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass das funktioniert hat.
Das DFKI, wo du ja Mitarbeiter bist, wurde schon 1988 als gemeinnützige Organisation in Kaiserslautern und Saarbrücken gegründet, ist also fast 40 Jahre alt. Es zeigt, wie ich finde, sehr schön, dass KI in Deutschland eigentlich schon länger ein Thema ist und als wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung auch einen klaren praktischen Kurs verfolgt. Ihr habt ja 29 verschiedene Forschungsbereiche, 10 Kompetenzzentren und mehr als 1.600 Mitarbeitende. Was sind denn für dich die Highlights bei euch?
Ja, wir arbeiten sehr erfolgreich in vielen Forschungsprojekten mit der Industrie zusammen. Ich glaube, das ist für uns als Forschungsinstitut sehr wichtig, um zu wissen, wo man die nächsten Schwerpunkte für die Forschung legen sollte und gleichzeitig eben den Anwendungshorizont nicht aus dem Auge zu verlieren. Highlights, es sind sehr viele Forschungsbereiche mit verschiedenen Schwerpunkten. Ein Highlight ist sicherlich im Moment die Entwicklung im Rahmen von SOFI, ein souveränes, unabhängiges Sprachmodell entwickelt wird, wo wir mit dabei sind. Anderes Highlight sicherlich die maßgebende Mitarbeit an Industrie 4.0, wo wir stark beteiligt waren und lange mit Industrie und anderen Forschungsinstituten zusammenarbeiten konnten an den Konzepten und das stark mitgestalten durften. Ja, das sind so ein paar Highlights. Anderes Highlight oben in Bremen. Arbeiten die an Robotik für Mars-Explorationen, auch total faszinierend, und Unterwasserrobotik. Also es gibt viele spannende Tätigkeitsbereiche in der künstlichen Intelligenz und dessen Anwendung.
Und was kommt besonders gut bei den Unternehmen an von eurem Angebot, von eurer Forschung?
Gut, das kann ich jetzt so ein bisschen aus der Zukunftszentrumswelt vielleicht ganz gut betrachten, weil wir da natürlich ganz stark den Kontakt suchen und auch ganz stark uns daran orientieren, natürlich, was die Unternehmen auch kurzfristig umtreibt. So ein Forschungsprojekt ist üblicherweise 3 Jahre lang. Das ist ein größerer Zeithorizont. Da hat man oft mit etwas ausgereifteren Anwendungsfällen und Ideen zu tun. In den Zukunftszentren Kosmos ist es ein bisschen anders. Ne? Da ist es wirklich so, dass das, was gerade so aktuell in den Köpfen ist, müssen wir irgendwie versuchen zu beantworten. Und da sind natürlich die Themen aktuell, ja, wie kann ich irgendwie effizienter werden durch künstliche Intelligenz? Ne? Da viele haben das jetzt irgendwie so aufgeschnappt, auch aus den Medien, und suchen da bei uns die Möglichkeit, erstmal einfach so ein bisschen grundsätzlich aufgeschlaut zu werden zu künstlicher Intelligenz und dann auch begleitet zu werden, dabei nach Anwendungsfällen im eigenen Unternehmen zu suchen, die auch wirklich sinnvoll und nützlich sind.
Und ist der Unterschied zwischen den Zukunftszentren und der Forschung, die ihr macht, sehr groß, oder gibt es auch immer mal wieder so Themen und Bereiche, wo das Ganze auch mal wieder sich verwischt und Sachen aus dem DFKI-Kosmos sozusagen in die Zukunftszentren gehen?
Ja, tatsächlich passiert das. Also es gibt Fälle, wo es eher auseinandergeht. Das sage ich mal, wo man wirklich eher dabei gut unterwegs ist, wenn man auch mit kommerziellen Lösungen arbeitet, mit auf dem Markt verfügbaren Anwendungen. Das ist für uns in der Forschung häufig eher zweitrangig. Aber wenn ein Unternehmen natürlich am liebsten gestern, sage ich mal, mit einer Lösung anfangen möchte oder vielleicht sogar schon eine Lösung integriert hat, dann ist es natürlich sinnvoll, darauf aufzusetzen. Dann sind wir sehr anwendungsorientiert. Anders ist es, wenn wir vielleicht Ergebnisse, die wir aus Forschungsprojekten haben, einbringen können. Beispielsweise haben wir hier in Saarbrücken auch eine größere ehemalige Produktionshalle, in der wir Platz haben für Forschung und Forschungstechnik, Demonstratoren, bei dem wir auch öfters mal unsere Zukunftszentren-Workshops durchführen. Und da ist auch schon vorgekommen, dass dann eine einzelne Demo gesehen wurde, inspiriert hat und wir gefragt worden, das war ein ganz konkreter Fall, ist ja auch öffentlich beschrieben worden auf der Seite der Zukunftszentren mit Akkuguss, die halt bei uns die Drohne gesehen haben, die da eigentlich so eine Aufgabe hatte, einen Blickwinkel mit einer Kamera einzunehmen, den Roboter nicht sehen kann, wenn ein Roboter auf ein Hindernis zufährt. Und dann ist so die Idee entstanden, kann die nicht eigentlich bei uns im Lager auch rumfliegen und bei der Inventarisierung helfen? Und tatsächlich haben wir das dann bei denen mal ausprobiert. Und das war so eine Geschichte, wo tatsächlich dann ein Forschungsergebnis so also ein bisschen die Brücke geschafft hat in so eine Beratung. Und daraus ist tatsächlich dann auch eine Idee entstanden, die Akkuguss für sich weiterverfolgt hat.
Ja, ich kann mich an das Video erinnern. Das war ein total spannender Beratungsfall. Ja, du hast ja gerade schon das SOFI angesprochen, das KI-Sprachmodell, das ja mit dem DFKI zusammen mit anderen Partnern als Open Source entwickelt wird. Ich hatte das auch gelesen, fand das total spannend. Das ist zwar jetzt nicht deine Forschung, aber kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Also kann man sich das tatsächlich so vorstellen wie ein ChatGPT-Alternative oder wie wird das gebaut und wie soll es dann genutzt werden können?
Genau, die Idee ist tatsächlich die Entwicklung eines eigenen KI-Sprachmodells, ja, das sowohl eben Unternehmen als auch Privatpersonen, also wirklich auf der breiten Ebene, zur Verfügung gestellt wird als Open-Source-Modell. Also das Problem ist ja, dass die ganzen anderen Modelle häufig, entweder weil es ein kommerzieller Hintergrund ist, ne, also Geschäftsgeheimnis, nicht offengelegt wird, wie die eigentlich genau trainiert wurden, was da so da drin steckt und das einfach nicht dokumentiert wurde. Und zum Teil natürlich auch aufgrund der Komplexität kann man die Modelle nicht überschauen, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Aber hier geht es wirklich eher darum, offenzulegen, wie das Modell entsteht, wie es trainiert wird. Ja, und insofern ist halt das Schöne, dass gefördert werden Forschungsinstitute zusammen mit Startups, die jetzt daran arbeiten, so ein Modell nach diesen offenen Open-Source-Prinzipien zu entwickeln, zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich wird auch ein Reasoning-Modell entstehen, also wirklich ein leistungsfähiges Gesamtsystem, mit dem Ziel, auch für praktische Anwendungsfälle mit agentischer KI Lösungen anzubieten, die dann auch insgesamt der Öffentlichkeit, also der Welt, sage ich mal, zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist da auch ein Modell, ja, was tatsächlich europäisch sein wird und somit unabhängig ist, souverän, transparent entwickelt und anders als die Modelle, die sonst so auf dem Markt etabliert sind, da unterwegs ist und auch wirklich nochmal so die Möglichkeit hat, dann eine Alternative anzubieten.
Und kannst du da ein Zeitfenster schon nennen? Also wann das auf den Markt kommt?
Das kann ich jetzt nicht wasserfest versprechen, muss ich auch sagen. Aber soweit ich weiß, planen die schon, das auch dieses Jahr fertigzustellen, soweit ich weiß. Ja, also ich denke, da können wir schon mit ersten Releases in naher Zukunft rechnen. Ja, also das ist ja eine Geschwindigkeit, mit der das Ganze funktioniert, wenn man da jetzt lange warten würde, wären die Ergebnisse schon gar nicht mehr so spannend. Das heißt, aktuell bin ich eigentlich auch ständig am Schauen, ob es schon geht. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern.
Ja. Sehr spannend.
Ich glaube, die Laufzeit war bis zum Sommer diesen Jahres. Genau, da wird dann wahrscheinlich das ein oder andere Ergebnis kommen. Da bin ich auch mal gespannt. Wir werden das natürlich auch verlinken für Leute, die es interessiert. Und vielleicht ist es dann auch schon bald online.
Und wird dieses Modell denn kostenpflichtig sein oder ist es dann auch frei zugänglich, weil es diesen Open-Source-Gedanken auch verfolgt?
Also das Modell, nehme ich mal an, ist ja eine geförderte Entwicklung, wird frei zugänglich sein. Inwiefern jetzt da eine vergleichbare Chatbot-Lösung frei zugänglich ist, das weiß ich natürlich nicht, weil es entstehen natürlich im Betrieb ja auch laufende Kosten. Also da weiß ich gar nicht aktuell, was die Agenda genau vorschreibt. Aber das Modell an sich kann man ja dann herunterladen. Es gibt die Möglichkeit, das selber zum Laufen zu bringen. Und ich hoffe mal, dass man da irgendwie auch eine Möglichkeit finden wird, das breit zur Verfügung zu stellen. Ja. Kenne aber da den genauen Plan leider jetzt nicht. Ja.
Okay, ja, man braucht ja am Ende auch finanzielle Ressourcen, um es dann auch wieder weiterzuentwickeln. Ne? Das ist ja auch wichtig. Noch eine andere Frage, Sönke. Wie oft sind KMU eigentlich Partner in den Projekten vom DFKI? Oder ist diese Kooperation mit den Zukunftszentren das erste Mal so eine größere Kopplung in Richtung kleine und mittlere Unternehmen?
Es ist schon so, dass lange Zeit so, wenn ich jetzt so auch die letzten Jahre, die ich in der Forschung verbringen durfte, so ein bisschen Revue passiere, dass häufig große Unternehmen in Konsortien Partner von Forschungsprojekten waren. Es gab dann schon auch eine Entwicklung, dass alle Fördergeber, sei es jetzt irgendwie BMFTR, also Forschungsministerium, Wirtschaftsministerium, auch dann Umweltministerium, Arbeitsministerium, ja sowieso durch die Zukunftszentren, gesagt haben, wir müssen den Mittelstand stärker fördern. Und es gibt auch entsprechende Programme, ja, also auf Landesebene auch nochmal zusätzlich. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir auch verstärkt mit mittelständischen Unternehmen kooperiert in Forschungsvorhaben, auch manchmal in Konsortien gemischt dann aus großen und mittelständischen Unternehmen. Das ist halt zum Teil auch interessant, ne, dass man dann so einen Mix hat. Die Großen haben oft da vielleicht schon ein bisschen einen Vorsprung, die können davon lernen. Oder man hat vielleicht auch einen Zulieferer oder einen Dienstleister, IT-Dienstleister, der in der Lage ist, in so einem Projekt Know-how anzubieten und langfristig dann auch für eines der Großunternehmen dann da ein neues Geschäftsmodell aufzubauen. Also das ist in den letzten Jahren schon auch in den anderen Förderlinien stark zugenommen, der KMU-Anteil.
Ja, zumal man ja wirklich schauen muss, wie man die Zulieferer wieder mit der Großindustrie verzahnt, damit da Lieferprozesse und so weiter funktionieren, ne? Und wenn man sich nur auf Industrie 4.0 konzentriert und die weiter vorangehen und der Mittelstand nicht hinterherkommt, entstehen, denke ich mal, ganz große Lücken. Kannst du aber auch noch mal ganz kurz sagen, einmal wie ihr als Forschungsinstitut profitiert davon, mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammenzuarbeiten, also zum Beispiel auch für Doktoranden und so. Warum ist das interessant, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten? Und auch umgekehrt, was haben die kleinen und mittleren Unternehmen, warum ist es wichtig für die, auch so einen Zugang zu bekommen zur Forschung, zu Hochschulen, was ja auch oft für die eine Blackbox bleibt, ne?
Genau, also für die Unternehmen ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, in einem Forschungsvorhaben Sachen auszuprobieren. Das gilt ja generell für Vorhaben. In der Forschung geht man Probleme oder Herausforderungen an, die ja generell schwierig zu lösen sind, also die mit Risiko behaftet sind. Das heißt, wirtschaftlich eine Gefahr darstellen, wenn man sie im Tagesgeschäft lösen würde. Und gerade wenn man jetzt im Mittelstand mit etwas weniger Ressourcen klarkommen muss, kleinere Teams, kleinere Abteilungen, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, sowas zu machen. Und da ist ein Forschungsvorhaben eine Möglichkeit, Themen zu verfolgen und dann zu sehen, ob sowas vielversprechend ist und weiterentwickelt werden kann. Und für uns ist es auch sehr spannend. Ich kann vielleicht zwei Beispiele bringen, um das ein bisschen greifbar zu machen.
Ja, das ist immer schön. Beispiele sind immer schön.
Da haben wir nämlich einmal, ist auch übrigens aus einer RZZKI-Zukunftszentrenberatung entstanden. Wir haben dann einen Verweis gemacht auf ein Green AI Hub Projekt, das war vom Umweltministerium eine Initiative, wo ein 6-monatiges Umsetzungsprojekt gefördert wurde. Das war mit Firma Kübler aus Ludwigshafen, die Hallenheizungen herstellen. Und ja, die Idee hatten, mit ihren Daten irgendwie mehr anfangen zu wollen. Das heißt, die Heizgeräte bei den Kunden produzieren Betriebsdaten. Sie wollten daraus mehr rausziehen, mehr Info, vielleicht irgendwie einen Nutzen, den sie auch mit dem Kunden dann teilen können. Und wir konnten dann unsere Industrie 4.0-Konzepte, die existierten aus den großen anderen Projekten, da gut gewinnbringend einsetzen. Das heißt, wir haben dann dort nochmal einen ganz speziellen Anwendungsfall. Und das ist dann für uns eben auch wieder spannend zu gucken, können wir das übertragen auf so einen Bereich. Das heißt, wir haben dann einen digitalen Zwilling von diesen Heizgeräten gebaut, digitalen Zwilling der Hallen, so dass man am Ende aus Anwendersicht auf einem Dashboard leicht basierend auf Hallen und Hallenabschnitten sich die Verbrauchsdaten der Heizgeräte anschauen konnte. Das ging so weit runter, dass man auch sehen konnte, wenn jetzt irgendwie ein Hallentor geöffnet wird, fällt die Heizkurve ab. Und dann kann ich auch später nachvollziehen, okay, hier hat irgendwas nicht gestimmt, guckt mal nach. Wenn ihr euch über hohe Heizkosten wundert, da war das Tor zu lange auf. Tatsächlich ein Thema bei Hallen, ja, weil die Anlieferung eben erfordert, dass große Tore aufgehen. Also all so Sachen konnten wir da gut umsetzen. Und das ist natürlich dann auch wieder eine schöne Basis, wenn man diesen strukturierten Datenzugriff dann geschaffen hat, mit KI Dinge zu machen, ne, um dann vielleicht zu lernen, wie kann man Heizverhalten verbessern. Wir haben auch mit Augmented Reality gearbeitet, also haben Heizgeräte eingeblendet für die Planung in Hallen, wo noch keine Geräte installiert sind. Und das war ein schönes, kompaktes Projekt, was uns dann natürlich und auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung daraus hervorgegangen. Das heißt, für uns ist das dann verglichen mit so einem 3-Jahres-Projekt auch für einen Doktoranden nochmal eine Möglichkeit, schnell in so einen ganz konkreten Anwendungsfall zu schauen, ob so ein existierendes Konzept funktioniert und auch so eine Evaluation, Studie machen zu können über den Erfolg. Ja, und das war eigentlich eine ganz schöne Sache.
Ja, man merkt halt dann, dass gleich so eine Selbstwirksamkeit da ist und man aus so einer Laborsituation dann ja auch rausgeht. Und kannst du aber noch mal für unsere Zuhörerinnen kurz erklären, was ein digitaler Zwilling ist? Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, guter Punkt. Das ist im Prinzip die digitale Repräsentanz von Dingen in der realen Welt, ja, und kommt so eben stark aus dem Industrie 4.0-Kosmos. Das heißt, in der Produktion hat man Maschinen, man hat verschiedene Geräte bis runter zu Sensoren, Steuerungseinheiten. Und damit die miteinander sprechen können, damit ich auf Sensorinformationen gut zugreifen kann, braucht das Ganze eine digitale Repräsentanz. Das heißt, brauche eine Schnittstelle, mit der ich aus einer Software auf die Daten zugreifen kann, mit der ich eine Maschine steuern kann. Und die sollte idealerweise einheitlich beschrieben sein. Und das hat man halt in Industrie 4.0. Das war bei uns eine längere Projektlinie der Basisprojekte. Da ist auch Open Source Software entstanden. Nennt sich BASICS, ist auch bei Eclipse verlinkt. Und ja, mithilfe dieser kann man eben digitale Zwillinge realisieren und hat dann die Möglichkeit, eben mit diesen Dingen zu interagieren. Das also kann auch bis hin dazu gehen, dass man wirklich eine digitale komplette Repräsentanz hat, inklusive dem visuellen. Ja, also dass man zu einem echten Roboter nebendran einen virtuellen Roboterarm hat in 3D, der sich genauso bewegt wie der echte. Und wenn der echte noch nicht da ist, kann ich eben mit der Simulation auch die Inbetriebnahme des Roboters schon vorbereiten, simulieren, kann die Arbeitsumgebung modellieren, sodass auch die Inbetriebnahme der Technik leichter funktioniert. Und die Motivation des Ganzen war dabei die Wandlungsfähigkeit. Das heißt, man hat ja bei der Industrie 4.0 die Entwicklung unterstützt, dass die Produktion viel flexibler wird, weil die Produkte sich häufiger ändern. Jeder möchte sein individuelles Produkt. Und das ist so die Motivation, warum digitale Zwillinge benötigt werden, um das zu unterstützen.
Also verstehe ich das richtig, dass man ganz viele Fehlerquellen damit vermeiden kann in der Praxis, weil man das schon vorher erkennt, sieht, weiß, wie viel Raum, Platz ich brauche und was man vorher erst denn testen musste, wirklich, wenn es fertig gebaut ist und man vielleicht wieder von Null anfangen muss.
Exakt, das ist der springende Punkt. Wenn man die Dinge erst in der Realität anfängt zu testen, benötigt das sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand. Und die Idee ist eben, das simulativ sehr gut vorzubereiten. Kann auch so weit gehen, dass man auch Sicherheitsaspekte betrachtet. Haben wir auch mal in so einem kleineren Umsetzungsprojekt betrachtet, auch mit einem KMU übrigens. Die IT-Dienstleister oder Maschinenbaudienstleister, die aber auch im Bereich Gefährdungsbeurteilung viel gemacht haben. Und da haben wir uns eben angeschaut, wie kann man dann eben auch, wenn man diese Simulation macht, wie kann man die Gefährdungsbeurteilung auch gleichzeitig mit betrachten. Und da ist so eine Simulation natürlich eine tolle Sache. Ne? Da hatten wir dann zum Beispiel so eine robotische Plattform simulativ erstmal integriert und dann eine Maßnahme eingebaut, um den Werker zu warnen. Wenn die sich von hinten annähert, sieht man diese Plattform nicht. Und da braucht man irgendeinen Warnmechanismus. Und so kann man eben alle Gefährdungen erstmal betrachten und erst mit der Inbetriebnahme anfangen, wenn tatsächlich alle Gefährdungen auch mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen adressiert wurden.
Ja, danke dir erstmal für die Beispiele, weil die Beispiele zeigen nochmal, wie sehr sich die Wirtschaft durch Digitalisierung und KI grundlegend verändert und wie viel Potenzial da drin steckt. Und dass es über so ein LLM-Geschichte hinausgeht. Vielleicht kommen wir auch zurück zu dem KI-Thema.
Ja, genau, also KI, das ist übrigens auch künstliche Intelligenz. Also das wollte ich noch gerade aufschlüsseln, weil du das so sagst. Das ist halt ein super weites Feld, ne? Und im Prinzip diese Sache Semantik, also den Daten Bedeutung geben, Ontologien, das ist, sind auch alles, also Wissensmodellierung, das sind alles auch Teilbereiche künstlicher Intelligenz. Und das ist natürlich jetzt extrem spannend, tatsächlich dann darauf mit den neuen Möglichkeiten von LLMs aufzusetzen, ne? Also da hat man natürlich jetzt auch gerade durch die agentische KI tolle Möglichkeiten.
Hast du da auch ein Beispiel?
Ja, da habe ich auch ein Beispiel, auch aus der RZZ-KI-Beratung schauen wir uns beispielsweise gerade an, wie man die E-Mail-Flut ein bisschen in den Griff bekommt. Wir haben da ein ganz kleines Unternehmen, die ein Produkt vertreiben, ein Saisonprodukt, das dann in bestimmten Stoßzeiten sehr, sehr stark nachgefragt wird. Das heißt, die nehmen dann Bestellungen auf und schicken die mit einem gewissen Zeitversatz raus, weil die eben auch eine kleine Produktion haben. Und kriegen dann sehr viele Nachfragen. Ja, und das ist so die Ausgangslage. Und das ist etwas, was man sehr gut mit agentischer KI und Sprachmodellen adressieren kann. Das heißt, da spielt auch dieser prominente Triage-Agent eine Rolle, ja, der ja intelligent sortiert, priorisiert und dann weiterleitet. Ja, und das ist genau das, was die brauchen im Prinzip. Das heißt, diese E-Mails, die da empfangen werden, die können maschinell ja ausgelesen werden. Es werden also dann die wichtigsten Infos rausgenommen. Beispielsweise, ja, mein Produkt mit der Liefernummer 123 habe ich vor 2 Wochen bestellt und ich wollte mal nachfragen, wann es kommt. Ja, so, okay. Dann greift sich der Agent eben diese Liefernummer, hat dann eine Möglichkeit im System der Firma nachzuschauen, wie der Status ist, schlägt das nach und kann dann entscheiden, basierend auf Regeln, ne? Vielleicht ist das jetzt eine relativ unkritische Anfrage, da würde er vielleicht sogar automatisiert dann zurückschreiben können, ja, wird morgen verschickt, gedulde dich noch ein wenig, ne? Oder wenn es irgendwie eine kritischere Anfrage ist, wo jetzt vielleicht irgendwas unklar war bei der Bestellung, dann wird vielleicht an den entsprechenden Mitarbeiter weiterleiten und der wird sich die E-Mail nochmal genauer angucken. Der Agent könnte auch schon einen Vorschlag für die E-Mail erarbeiten. Aber insgesamt würde dann diese Kommunikation für alle Beteiligten etwas besser ablaufen. Das heißt, die Kunden kriegen schnell eine Antwort für einfache Fragen und die Mitarbeiter der Firma würden ein bisschen entlastet von so Standardfragen, die vielleicht ja nur von ungeduldigen Kunden relativ häufig trotzdem kommen und beantwortet werden müssen. Ja. Das ist so ein schönes Beispiel, was in ganz vielen Bereichen, auch bei Ticketsystemen und anderen Fällen, gut einsetzbar ist. Ja.
Kannst du uns auch noch mal kurz sagen, was ist ein Triage-Agent? Und du hast es auch so ein bisschen angedeutet, wie wichtig ist dann Vertrauen in solchen KI-Modellen, gerade für Unternehmen und für die Kunden?
Also genau, fangen wir mit dem Triage-Agenten an. Der besteht im Prinzip so aus 3 Stufen. Ja, wir haben also diese Annahme-Agent, ja, also der kriegt Daten jetzt erstmal von irgendwo. Das heißt, der kriegt von einer E-Mail, wie in dem Beispiel gerade. Es kann aber auch ein PDF sein, es kann ein ausgefülltes Formular sein, es kann über ein Chatbot, es kann auch ein Anruf sein tatsächlich, ja. Kriegt also diese Informationen, die unstrukturiert, identifiziert dann die Schlüsselwörter. Also er weiß, er muss jetzt schauen nach einer Auftragsnummer, nach einem Namen idealerweise, vielleicht nach Mengen. Ne? Also bestimmte Aspekte muss er extrahieren, so ist er konfiguriert und wird dann das Ganze vervollständigen, sodass das eine sinnhafte Anfrage ist. Kann auch gegebenenfalls nachfragen. Ja? Das heißt, wenn die Information unvollständig ist, sag ich mal, die Auftragsnummer fehlt, könnte er der auch nochmal nachfragen bei dem Kunden und sagen, ja, gib mir bitte noch die Auftragsnummer und dann hat er vollständige Information. Ne? Also sag ich mal, etwas einfache Arbeit, die ein Mensch aber doch ganz schön lange aufhalten kann, wird von diesem Agenten in dem Fall so bewältigt. So, der macht dieses Vervollständigen der Infos. Dann kommt der Nächste, der das Priorisieren übernimmt. Das heißt, es gibt bestimmte Regeln, das muss natürlich vorher klar definiert sein, inwieweit jetzt so eine Anfrage einzustufen ist. Ja, ist die jetzt sehr dringlich? Ist die vielleicht Standard, ne, wie wir jetzt eben im Beispiel? Und dann kann es natürlich sein, dass er noch zusätzliche Infos braucht. Das heißt, er hat eine Wissensbasis vom Unternehmen und kann da, wie jetzt in dem Beispiel eben, beispielsweise aufs Auftragssystem zugreifen und gucken, wie der Status der Lieferung ist. Ja. Und kann natürlich auch sein, dass irgendwie Zusatzinformationen dazu gesucht werden. Wenn man jetzt eine technischere Anfrage hätte zu einer Maschine, Fehlermeldungen, ne, wir kennen das alle, Spülmaschine zeigt irgendwie kryptische Meldungen. Wir schlagen mühsam nach, so der Agent wird das für uns erledigen und wird dann diese Info aus der Anleitung damit reinbauen. Ne, dann hat man das direkt aufbereitet. Und der letzte dieser drei Agenten ist dann der, der die nächste Maßnahme in Blick nimmt. Das heißt, entweder, okay, das ist wirklich eine kritische, wichtige Anfrage. Ich brauche hier einen Experten, Mensch, Expertin. Welche Rolle, ne, kann sein, jetzt in dem Beispiel eben ein Techniker oder jemand vom Kundensupport, ne, also sucht die richtige Qualifikation und leitet das weiter. Kann aber auch sein, dass es automatisierte Folgeaktionen sind. Das heißt, vielleicht muss ja nur irgendwie in der Excel jetzt was eingetragen werden oder es muss nur eine Standardantwort rausgeschickt werden oder irgendwo in einem Kundendatenbanksystem was nachgepflegt werden. Das könnte auch sein. Wichtig ist aber jetzt, und da kommen wir ein bisschen zu dem zweiten Teil deiner Frage, dass diese Agenten das auch gut dokumentieren, was sie da treiben. Also die sollen nicht nur das, was sie tun, dokumentieren, sondern auch, warum sie es so getan haben. Also diese Nachvollziehbarkeit der ganzen Entscheidungskette ist extrem wichtig. Einfach auch, um es später analysieren zu können. Vielleicht ist was schiefgegangen. Und auch einfach vom Vertrauen her. Und dann ist es natürlich nochmal extrem spannend und wichtig zu sagen, welches Modell ist denn da jetzt eigentlich hinten dran die ganze Zeit aktiv? Wo ist das gehostet? Wo gehen die Daten eigentlich hin während diesem ganzen Kommunikationsgeschichte? Und da wäre es natürlich klasse, wenn man sagen könnte, okay, da kommt jetzt so ein Modell zum Tragen, das zum Beispiel wie in Sophie souverän offen entwickelt wird, wo ich genau weiß, wo die Daten landen. Dann kann ich das nämlich auch auf die Webseite schreiben und sagen, okay, ich habe hier ein DSGVO-konformes, offenes Modell, das ich verwende und ich hoffe, dass sowas mal in Zukunft, und es gibt es heute schon auch teilweise, schaut ruhig mal bei Chatbots, die ihr nutzt, dass sowas dann irgendwie so ein Gütesiegel sein könnte oder sein wird oder schon ist.
Sönke, ich bin ganz begeistert, wie du das erklärt hast. Also es zeigt wirklich nochmal, wie wichtig es ist, dass so eine Forschung betrieben wird und so ein Programm wie Sophie auf den Markt kommt, gerade für Unternehmen, wo es um sensible Daten geht und dass die Unternehmen da auch so ein Vertrauen haben. Sie können da auch ihre Firmendaten einspeisen und es wird in ihrem Sinne auch weiter verarbeitet. Ja, das hast du sehr, sehr interessant auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für diese tolle Erklärung.
Ja, ich denke auch gerade bei KI, wo ja inhärent ist, dass sie sozusagen nicht linear abläuft und man immer alles nachvollziehen kann, sondern es ist ein statistisches Modell. Und das heißt, man kann vielleicht nicht immer das logisch als Mensch auch nachvollziehen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch das Vertrauen schafft. Und durch solche Projekte wie der Sophie zum Beispiel ist es natürlich ein Riesenfortschritt dann, wenn man das hat. Wenn man mal ein bisschen in die Zukunft guckt und ein bisschen rauszoomt aus so einem konkreten Anwendungsfall, was denkst du denn, welche KI-Modelle sich in der Zukunft durchsetzen werden? Jeder hat so seine eigene lokale KI, die Open Source vielleicht irgendwie betrieben wird, oder wird die Abhängigkeit der großen KI-Firmen ausgebaut, so wie es im Moment ist mit dem weltweiten Bau von Rechenzentren und wir müssen uns sozusagen da einkaufen?
Ja, das ist immer schwierig mit diesem Blick in die Glaskugel. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es ein bisschen anders läuft. Ich glaube aber auch natürlich, ist es extrem verführerisch, immer auf diese leichten existierenden Lösungen zuzugreifen. Ich meine, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Das sieht man auch, wenn man Open Source generell betrachtet versus kommerzielle Lösungen, sei es jetzt bei Betriebssystemen, Office-Anwendungen. Häufig setzt sich ja doch der Komfort durch. Ich denke aber trotzdem, dass man hier wirklich nochmal eine andere Chance hat, das zu machen. Es ist auch ein gewisser Trend zu erkennen, zu kleineren spezialisierten Modellen tatsächlich. es gibt auch einen Trend, dass viele Leute anfangen, die Sachen lokal zu hosten. Man hat gesehen, dass bestimmte Geräte, die die Kapazität und die Leistung haben, bei schmalem Formfaktor Sprachmodelle zu hosten, dass die im Moment im Preis sehr angestiegen sind. Da gibt es so Lösungen Richtung Automatisierung. Open Claw ging viel durch die Presse, die Leute sich dann eben auf kleinen Geräten, so Edge-Device, sagt man ja immer, dann starten, automatisieren, weil es ihnen eben wichtig ist, dass sie wissen, wo die Daten sind. Die sind dann eben auf diesem Gerät und nicht noch sonst wo. Und ich denke schon, dass das sich auch parallel breit durchsetzen wird. Gerade wenn man jetzt so an Heimautomatisierung, Familienfotos und so Sachen denkt. Und genauso werden ja Unternehmen auch denken. Da sind ja noch viel kritischere Informationen im Zweifel. Unternehmensgeheimnisse, Baupläne. Also in diesen Bereichen muss man einfach andere Wege gehen. Und ich denke, das wird sich auch auf breiter Ebene durchsetzen. Und da wird keiner seine Daten einfach in irgendeine Cloud laden.
Ja, ihr habt ja im RZZ KI eine hervorragende Expertise bei der Beratung und Unterstützung von KMU, unter anderem halt auch eben zum Thema Open Source. Da gibt es nicht viele andere Zukunftszentren, die da auch Dinge anbieten. Ihr bietet zum Beispiel Workshops an mit dem Namen KI aber souverän, lokale LLM, oder Linux und Open Source für Unternehmen. Worum geht es dabei und für wen ist das interessant? Kleiner Werbeblock.
Also das sind jetzt Beispiele für zwei schöne Schulungen, Workshops. Kann ich aber generell nur jedem Unternehmen ans Herz legen, auf uns zuzukommen. Wir überlegen mit den Unternehmen auch gemeinsam, was man für konkrete Workshops überhaupt benötigt und passen das auch individuell an. Generell kann man bei uns einfach, ja, genau das hast du gerade genannt, mit den lokalen LLMs einfach mal testen. Ja, also wir zeigen dann, wie sowas funktioniert. Wir haben auch immer kleine Hands-on-Teile in den Schulungen. Das heißt, die Mitarbeitenden können dann auch mal an einem Chatbot ausprobieren. Und wir sind halt unparteiisch. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Beratungen, dass wir tatsächlich dann auch immer nicht eine Lösung jetzt favorisieren oder verkaufen wollen. Und vor allem, das ist mir auch extrem wichtig, auch aus einem Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz im RZZ KI, dass wir ganz stark sensibilisieren natürlich auch auf das, was man da tut, auf die Gefahren, darauf, dass man sich bewusst ist, was mit den Daten passiert, wie das Ergebnis zu bewerten ist, dass es sich bei maschinellem Lernen um Vorhersagen handelt, um eine Prediction, also nicht um einen Fakt, und dass im Prinzip die Vorhersage nur so gut ist, wie die Beispiele, mit denen gelernt wurde. Also all diese Dinge nehmen wir durch, von Einsteigern bis Fortgeschrittene bieten wir allen was.
Und du bist jetzt schon so lange im DFKI und hast ja dann viele Jahre, denke ich, hauptsächlich mit großen Unternehmen gearbeitet. Was hast du in den letzten Jahren von den kleinen und mittleren Unternehmen gelernt?
Also von den kleinen und mittleren habe ich viel gelernt. Also was ich immer interessant finde, man hat eine viel persönlichere Ebene oft bei so Unternehmen. Und man hat auch immer den Höchsten im Unternehmen mal mit dabei und geht runter bis auf operative Ebene. Also man kriegt immer den ganzen Querschnitt vom Unternehmen da direkt zu sehen und kann dann natürlich auch relativ agil, also relativ schnell Dinge bewirken. Wenn der Chef dann auch dahinter steht, wenn die gesamte Belegschaft da mitspielt, dann ist das manchmal etwas schneller und dynamischer als in so einem großen Unternehmen, wo man dann riesige Abteilungen hat und sich in irgendeiner Nische da nur bewegt und bis man da mal durchstößt. Und das finde ich toll, und zu sehen, dass eben trotz der großen Arbeitsbelastung, einfach aufgrund der Größe, weil es sich auf weniger Köpfe verteilt, dass die Unternehmen dann trotzdem Lust haben, diese Innovationen voranzutreiben. Also das finde ich faszinierend. Da kann man sich auch gut anstecken lassen und da macht es auch Spaß, dann zusammenzuarbeiten.
Ja, super. Wir sind schon am Ende unserer Folge und zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an dich. Top und Flop, was sind die Dinge in Bezug auf KI, die du gut findest, also top, und die du nicht mehr hören kannst, der Flop? Kann jeweils eins sein oder mehrere, wenn es dir einfällt, aber ganz spontan.
Okay, ich versuch's mal. Also gut finde ich einfach, dass das in allen Unternehmen so jetzt sowas anstößt, ja, dass man da drauf geht und nochmal ein bisschen guckt, wo man Dinge auch mal anders gehen kann. Also dass das irgendwie jetzt insgesamt auch nochmal so einen Innovationsschub gibt. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für alle. Und da gerade mitzumachen, das macht einfach riesigen Spaß. Flop, was natürlich ein bisschen schade ist, aber logisch, es wird halt auch riesig marketingmäßig ausgeschlachtet und jeder macht ja KI, ne? So, denn sobald ich jetzt irgendwie so ein Chatbot mit benutze in einem Projekt, mache ich ja ein KI-Projekt und das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend und da greifen wir natürlich immer zu und sagen dann an der Stelle, okay, wir müssen mal kurz noch klären, was Künstliche Intelligenz alles ist und dass es eben nicht nur das ist. Und sehen uns da immer so ein bisschen in der Aufklärungspflicht. Aber das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, ja.
Das glaube ich, zumal du hast vorhin so schön erklärt, wie viel Potenzial da ist. Und man bleibt dadurch so an der Oberfläche hängen. Und als User ist einem gar nicht bewusst, wie viel mehr da eigentlich noch geht und wie grundlegend das unsere ganzen Arbeitsprozesse, also im positiven Sinne, verändern kann, ne?
Genau, merkt man ja selbst. Ne? Also ich nutze es auch teilweise, das muss man schon sagen. Also es gibt echt viele Bereiche, wo man das einsetzen kann, aber auch viele, wo man es eben nicht einsetzen kann. Oder wo es auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ne? Also hatte gerade tatsächlich einen Kollegen im Büro, der sich mit Logos und so Design viel auseinandersetzt. Da wird ja auch gerade viel gemacht. Und er sagt halt, ja, oft ist es halt dann ein ganz guter Inspiration, so, ne, ein guter erster Wurf, aber für das finale Logo muss man halt doch nochmal mit den professionellen Werkzeugen, die auch zum Teil KI-gestützt natürlich arbeiten, aber muss man dann doch nochmal wirklich dran feilen, damit es dann auch gut aussieht. Ja.
Da sieht man, dass KI halt mit Statistik arbeitet und unser Alleinstellungsmerkmal als Menschen ist halt unsere Kreativität. Und diesen Unterschied, den muss man, denke ich, auch immer wieder herausarbeiten. Vieles wirkt dann auch kreativ, aber wenn der Mensch nochmal drauf schaut, hat er nochmal eine ganz andere Idee. Und das sieht man gerade, wenn es um Designs geht, ganz besonders, dass da die KI an ihre Grenzen auch kommt, ne?
Ja, das ist definitiv ein Hilfsmittel. Es ist etwas, was wir alle nutzen. Also wenn wir jetzt nochmal an die Chatbots und so denken als KI-Aspekt, ne, also Suchmaschinen nutzen wir auch immer, jetzt nutzen wir halt das auch noch, aber eben auch nicht, dass es das alles ersetzt. Und da müssen wir, glaube ich, alle in der Gesellschaft so darauf hinweisen, dass das eben nicht ein Prompt und dann habe ich das fertige Dokument. Nee, es ist ein Hilfsmittel. Ne? Man soll sich da iterativ Inhalte mit erarbeiten, hinterfragen, vielleicht doch nochmal eine Suchmaschine nutzen oder tatsächlich ganz klassisch in ein Buch gucken, denn ich mache das viel und ich habe halt auch oft gesehen, okay, die Zusammenfassung ist nicht schlecht, aber wenn ich ins Paper gucke, komme ich nochmal auf andere Ideen. Und tatsächlich ist auch so eine Sache, wenn man wirklich ein Paper sich ausdruckt, ich mache das wirklich noch und durchliest, dann kommt man auch nochmal während dem Lesen als Prozess einfach auf Ideen, auf die man nicht kommt, wenn man sich das Paper nur von einem Bot zusammenfassen lässt. Und das sollte man uns nicht abhanden kommen lassen, ja.
Ja, das ist echt auch nochmal ein schönes Schlusswort. Also wie wir lernen und dass wir nicht alles abgeben, sondern unsere Kreativität und die Art, wie wir lernen, dass wir das auch weiter irgendwie fördern. Das wahrscheinlich kommt es ja bei euch in der Beratung auch nochmal immer vor, wenn ihr diese innovativen Qualifizierungskonzepte und so entwickelt, ne? Das Thema Lernen, wie halte ich das aufrecht und wie nehme ich da immer wieder alle mit, dass sie auch weiterhin Lust haben am Lernen.
Ja, wir machen das auch immer in Präsenz, weil wir auch gemerkt haben, das ist einfach dieses Persönliche von Tutor zu den Mitarbeitenden aus den Unternehmen, dieser direkte Kontakt ist total wichtig beim Lernen und dann auch diese Mischung aus ein bisschen Frontalunterricht, ein bisschen Konzepte erklären und dann direkt ausprobieren und anwenden. Auch total essentiell für den Lerneffekt. Also ich bin jetzt kein Didaktikexperte, aber wir haben so empirisch uns selbst, sage ich mal, daran getastet und gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Ja,
ja, vielen Dank, Sönke.
Ja, genau. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in das DFKI, in die Forschung, in die Anwendungsfälle, in die ganzen Beispiele. Wir sind schon sehr gespannt auf Sophie natürlich, schauen dann auch regelmäßig nach. Und ja, vielen Dank und viele Grüße nach Saarbrücken.
Ja, danke euch. Danke. Tschüss. Martin. Danke, Tanja. Ciao.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hier in der Zukunftsmusik.